Hi, das ist Rasenball. Red Bull und der moderne Fußball. Ein Podcast von Andan und MDR. Ich bin Katharina Reckers und dies ist die erste von 5 Folgen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Und jetzt geht's los. Wenn wir irgendwann erwachsen sind, machen wir uns über manche Dinge keine Gedanken mehr. Zum Beispiel über die Kleidung unserer Eltern. Aber im Kleiderschrank meines Vaters, da gibt es ein T-Shirt, das da überhaupt nicht hinpasst. Ziemlich verwaschen, hatte mal einen knalligen Aufdruck. Heute ist es eher, ja, ich würde sagen, taubengrau. Egal, mein Vater liebt es. Er trägt es oft, wenn er zum Fußball geht. Auf diesem Shirt, da steht in großen Buchstaben sowas wie eine Lebensphilosophie. Football is for you and me, not for the fucking industry. Und darüber fett, Anti-RB Leipzig. Gemeint ist der Fußballclub, Rasenballsport Leipzig. Mein Vater ist riesiger Fußballfan. Und er für etwas als dagegen. Feindschaften im Fußball findet er peinlich. Warum hat also mein Papa, der wirklich ein cooler und besonnener Typ ist, warum hat dieser 62-jährige erwachsene Mann, warum hat der so eine krasse Anti-Haltung gegenüber einem Fußballverein? Das ist die Frage, die wir uns in diesem Podcast auch stellen.
Also eigentlich ist es ja auch als Ultra jetzt nicht das Schlechteste von allen, so gehasst zu sein.
Ja, hat mir wenigstens was zu tun, ey.
Die andere Stimme, die ihr da hört, das ist Patrick. Er kann sich auch selber vorstellen.
Ich bin Patrick Stegemann, Podcastmacher und Investigativjournalist. Und eigentlich recherchiere ich meist zu anderen Themen. Großen Unternehmen, Rechtsextreme. Aber, da bin ich ganz ehrlich, ich wollte immer schon mal was zu Fußball machen.
Ich bin Katharina Reckers, Autorin, Sportjournalistin und Fußballfan, solange ich denken kann.
Katharina und ich erzählen diese Geschichte zusammen. Und anders als fast alle anderen Geschichten, die auch Fußballgeschichten sind, beginnt diese mit einer UFO-Landung in einer kleinen Stadt.
Moin, moin. Mackranstädt, 16.000 EinwohnerInnen, Kirche, Freibad, Kegelverein. Ist sogar in die Kegel-Bundesliga aufgestiegen.
Hallo.
Mackranstädt liegt an einer Durchfahrtsstraße. Unweit davon ein Freibad. Daneben das Stadion am Bad. Heimat des SSV Mackranstädt. Ein Fußballverein.
Mackranstädt ist in erster Linie Heimat.
Ich würde sogar so weit gehen, dass es auch ein Teil Familie ist, weil von mir Opa hier gespielt hat, mein Vater hat hier gespielt, mein Onkel hat hier gespielt oder zwei Onkel.
Die beiden sind schon immer dabei. Olaf Brosius und Oliver Saumsiegel. Sie sind sowas wie Vereinslegenden. Das Leben auf und neben dem Platz, das geht in Mackranstädt so seinen Gang.
Alle Nachwuchsmannschaften durchgelaufen, Spieler erster Mannschaft, Spieler zweite Mannschaft, mittlerweile Spieler Altherren und Trainer einer E1, weil da mein Sohnemann spielt. Genau.
Ein Kleinstadt-Idyll mit einem Kleinstadtverein, wie es sie tausendfach in Deutschland gibt.
Nur 2009, da ändert sich sehr schnell sehr viel. Ein UFO nähert sich.
Das erste war, dass wir gemerkt haben, dass was passiert war, wo dieser Formel-1-Container da drüben auf dieser Wiese aufgestellt wurde.
Plötzlich ein blauer Container, postiert am Rande des Spielfelds, hat außen so eine große Glasfront.
Wo dann der Tag kam, da hatten die einen riesen Tamtam hier aufgebaut.
Den Container dahingestellt hat Red Bull, der Getränkehersteller, der mit den Energy Drinks. Und der ist irgendwie von heute auf morgen plötzlich da.
Das ging ja alles ganz schnell. Das ging dann holter die Polder, wie man so sagt.
Red Bull steigt in den SSV Mackranstädt ein. Ein Milliardenkonzern aus Österreich. Der größte Hersteller von Energy Drinks weltweit. Eine Marke, die wirklich fast alle kennen. Und deren Besitzer einer der reichsten Männer der Welt ist.
Wenn so ein Weltkonzern kommt, das kann ja nicht schlecht sein. Da kann es ja nicht schlechter gehen. Geht ja nicht. Ne? Die haben ja ganz andere Möglichkeiten. So als Spieler oder als Trainer hat man das gedacht.
Ein Weltkonzern, den man eigentlich nur aus der Werbung im Fernsehen kennt. Plötzlich hier, in einer Kleinstadt in Sachsen.
Ich habe mich darauf gefreut. Es war auch eine gewisse Ehre, muss ich ganz ehrlich sagen.
Von einem Tag auf den anderen fliegen MitarbeiterInnen des Konzerns von Salzburg nach Leipzig und fahren weiter zum Stadion am Bad. arbeiten in diesem Formel-1-Truck, den Red Bull in die kleine Stadt hat bringen lassen.
Und es kamen die ersten Kartons mit Sachen. Das kannten wir ja nicht. Also nicht, dass wir keine Sachen hatten, aber in dieser Größenordnung. Ne? Also so, da hat man gespürt, hier ist doch irgendwas, ist jetzt hier anders.
Die erste Männermannschaft, damals fünfte Liga, heißt jetzt plötzlich RB Leipzig. Obwohl Leipzig 15 Minuten entfernt liegt. Plötzlich gibt es hier hunderte ZuschauerInnen, internationale Presse, ManagerInnen in Anzügen und Kostümen.
Medien in ganz Deutschland titeln damals: Das UFO ist gelandet. UFO für unbekanntes Fußballobjekt. Und wenn man Aufzeichnungen von damals sieht, ist schon eine ziemlich gute Beschreibung. UFO.
Na, da war fast jeden Tag eine Pressekonferenz, dann ging das los. Ja. Naja, da war ja jeden Tag Tovu Bavohu.
Und dieses UFO, das landet nicht nur, sondern hebt auch ab. Aber so richtig.
Denn schon 10 Jahre später spielt diese Mannschaft, spielt RB Leipzig in der Bundesliga. Dauert nicht lange und sie werden sogar DFB-Pokalsieger.
Rasenballsport Leipzig gelingt die Titelverteidiger.
Leipzig ist damit der erste ostdeutsche Club, der den DFB-Pokal gewinnt und ihn anschließend sogar verteidigt.
RB Leipzig holt den zweiten Titel der jungen Vereinsgeschichte.
Und all das nur 14 Jahre nach der Gründung, nach der UFO-Landung.
Jeder Spieler, den du angeschaut hast, der hatte Tränen in den Augen.
Ist es ein geiler Fußballfan, der geil Fußball spielt? Ja.
Was war das für ein Spiel von RB Leipzig? Viele Schiedsrichter entscheiden für die
Spiel. In der 22. Spielminute trifft unser Mann mit der Brücke Nummer 11.
Nur selbst im Moment größten Erfolgs, als die Spieler von RB Leipzig den DFB-Pokal in die Luft recken, da hört man im Stadion vor allem Pfiffe.
Schwachsinn. Egal, wo ich geboren bin, egal, wo ich wohne, ich bin kein RB-Fan, niemals. Also ich persönlich halte nicht viel von RB als Verein. Eigentlich halte ich gar nichts von RB als Verein.
Was steht an jeder Ecke? Red Bull vor Ecke! Was steht an jeder Ecke? Red Bull vor Ecke!
In RB sehen viele Menschen ein Sinnbild dafür, was alles schiefläuft im Fußball.
Für mich ist das nur Kommerz, der reine Kommerz.
Was bedeutet so ein Spiel wie heute?
Klassenkampf.
In diesem Podcast geht es um die Geschichte eines Fußballclubs.
Und die besten Fußballspieler!
Der seine Fans hat, klar. Wir sind mittendrin hinter den Kulissen eines modernen Fußballclubs. Sprechen mit Spielern und Trainern.
Da seht ihr schon hier, das ist moderner Fußball da hinten. Gell?
Viel Planung.
Ich verstehe nichts von dem, was da steht, aber...
Eine Geschichte darüber, wie das große Geld eigentlich in den Fußball kam und wie es ihn für immer verändert hat.
Und irgendwann hat er gesagt, Gerd, ich glaube, ich mache jetzt Fußball.
Fußball heute ist überall. So erfolgreich und schön wie vermutlich nie. Und doch, viele Fans hassen ihn. Den modernen Fußball.
Wir sind die echte Fußballwelt und das, die Welt dort hat mit dem Fußball, den wir kennengelernt haben, lieben gelernt haben, eigentlich nichts mehr zu tun.
Eine Geschichte über die Frage, wessen Tradition und Geschichte das hier eigentlich ist. Und was echte Fankultur eigentlich sein soll.
Dieses Traditionsgelaber ist so schlimm. Also löst bei mir halt genau null aus. Okay, cool.
Von Andan und MDR. Das ist Rasenball. Red Bull und der moderne Fußball. Folge 1: Unbekanntes Fußballobjekt. Man kann ja die unterschiedlichsten, auch absurden Dinge sammeln oder besitzen.
Ich habe ein WM-Stadion.
Unter Superreichen ist es irgendwann schick geworden, sich Fußballmannschaften zu kaufen.
Funktionsfähiges WM-Stadion, das hat dann wieder nicht jeder. Ich würde sagen, das hat nur einer.
Nur wenige haben aber ein Fußballstadion.
Er schon.
Ja, mein Name ist Michael Kölmel.
Dr. Michael Kölmel. Studierter Mathematiker. Äußerlich, ganz klar, Typ zerstreuter Professor. Ziemlich groß, graue Locken, 69 Jahre alt, Nickelbrille. Wir treffen ihn im Stadion in Leipzig, in seiner eigenen Loge.
Sagen Sie mal, was ist das hier? Was sehen wir?
Ach, das sind Bilder, die Kunstwerke, die im weiteren Sinne mit Fußball zu tun haben. Karl Hofer, das ist auch ein relativ berühmter Maler. Das ist praktisch auch so, ich glaube, die einzige Fußballloge, wo Kunst hängt.
Ansonsten sieht der Raum aus wie eine Bar. Sofa an der Wand, großer Tisch, Platz für rund 20 Leute. Und halt eine Terrasse mit Blick aufs Spielfeld, auf der Höhe des Strafraums.
Es ist an sich relativ viel Arbeit, immer zu 21 Leute einzuladen.
Im Jahr 2000 entscheidet die FIFA, Deutschland soll die WM 2006 ausrichten. Die Vergabe vermutlich gekauft. Ergebnis von Bestechung. Aber egal. Deutschland will die WM und mit Leipzig soll es wenigstens einen ostdeutschen Stadionstandort geben. Die Stadt sucht einen Investor.
Wenn es jemanden gibt oder wenn es einen Deppen gibt, der hier ein WM-Stadion entweder renoviert oder baut, dann geben wir dem schon einen ganz schönen Zuschuss.
Und Sie waren der Depp?
Zuschuss. Ja, und Sie können sagen, der Depp war ich.
So ein Depp ist Kölmel gar nicht. Früher hat er mal an der Uni Mathematik gelehrt, als Assistenzprofessor. Dann merkt er, dass er viel mehr Geld mit einer anderen Leidenschaft verdienen kann. Mit Film. Er kauft Filmrechte und vertreibt Filme in Deutschland. Im Jahr 2000 hat er genug Geld, um ja, ein Stadion zu bauen.
Ich mache gerne Sachen, wo ich keine Konkurrenz befürchten muss. Und mit sowas, da wusste ich, da bin ich erstmal konkurrenzlos.
So verrückt ein Stadion zu bauen, ja. Erstmal selber, ja. Das macht keiner.
Ja, ja, und das ist aber auch ein Vorteil.
Jedenfalls baut er ein ganzes Stadion neu oder lässt bauen. 44 Millionen soll das Ganze gekostet haben. Fast 45.000 Plätze. Eine richtige Fußballarena.
Und 2006, Deutschland ist im sogenannten Sommermärchen. Da gibt's in Leipzig plötzlich richtig großen Fußball. WM-Achtelfinale Argentinien gegen Mexiko.
Der Überzahl im Zentralstadion. Da steht es nach 50 Minuten 1:1.
Sogar Lionel Messi betritt in der 84. Minute den Rasen der Arena.
Wir sagen Danke an Leipzig. Es war eine tolle WM-Gastgeberstadt und geben zurück ins Studio.
Ganz große Fußballbühne also. Leipzig ist endlich wieder ein Fußballstandort. Allerdings eben nur einen Sommer lang.
Und da waren wir im Jahr 2006. Die Partystimmung in Leipzig und in den ganzen anderen Städten klang aus. Ich stand halt weiterhin in meinem Stadion da.
2006 ist, zumindest profifußballmäßig, nichts los in Leipzig. Die beiden traditionsreichen lokalen Vereine auf Amateurniveau. Also steht das Stadion eben meistens leer. Immerhin, manchmal vermietet Kölmel das Stadion. Bon Jovi war da und Grönemeyer. Und auch der Abschlussgottesdienst des Deutschen Evangelischen Posaunentages, 2008, Ende Mai. Und das klingt dann so. Dabei wird ein neuer Weltrekord aufgestellt. Für das größte Blechbläserensemble. 16.000 Blechbläser. Großes Kino. Aber halt kein Fußball.
Dann habe ich gedacht, jetzt gründe ich einfach einen neuen Verein.
Was man halt so macht, einen Fußballverein gründen.
Also ein dritter Verein in Leipzig, eine Neugründung. Und ich suche dann einen Großsponsor. Also entweder einen Scheich oder einen Oligarch.
Kölmel ist zwar reich, aber nicht reich genug.
Da so mit 1, 2, 3, 4 Millionen, wie alles versuchen, ist auch viel Geld. Es reicht aber nicht.
Also sucht er jemanden mit noch größerem Portemonnaie.
Und ich habe da schillernde Personen kennengelernt.
Kölmel geht also Klinken putzen und hat auch etwas im Angebot.
Und bei mir war der sehr große Unterschied, ich habe ein Stadion gebaut. Also das ist ja ein Fund.
Und er sagt den Leuten, hier, mein Stadion, hier gab es sogar schon mal eine WM. Jetzt müsst ihr nur noch Geld für einen Fußballverein geben und auf geht's.
Und dann, also eigentlich ziemlich schnell, interessieren sich tatsächlich gleich mehrere Menschen mit sehr viel Geld für Kölmels Plan.
Da gibt es unterschiedliche Leute, einige auch ganz interessante.
Und den Interessenten findet Kölmel einen richtig gut.
Und nach Hin- und Her-Überlegen fand ich die Red Bull-Variante am glaubwürdigsten.
Kölmel trifft Dietrich Mateschitz, vielfacher Milliardär, einer der reichsten Menschen des Planeten, der wohnt eigentlich in Österreich, in Salzburg. Von dort betreibt er damals den Getränkekonzern Red Bull. Und eines schönen Sommertags soll er, so erzählt Mateschitz es Jahre später, mit einem Motorrad durch Sachsen gefahren sein.
Wieder bremsen, also so, als er bei dem Termin kommt, er da mit der Harley an. Und
Sachsen soll ihm so gut gefallen haben, dass er einfach hier einen Fußballverein gründen wollte. Schöne Geschichte. Unabhängig bestätigen lässt sich diese Version jedenfalls nicht. Und erkannt hätte ihn auch niemand, sagt Mateschitz, weil er so Easy Rider-mäßig ausgesehen habe. Kölmel geht mit Mateschitz auf Vereinssuche. Ein Ort, wo Mateschitz sein Geld investieren kann und einen ambitionierten Fußballclub schafft, der dann irgendwann in Kölmels Stadion spielt. Das Problem? In der Stadt Leipzig selbst will gar keiner sein Geld.
Ja, da gibt es zwei Lager. Die einen wollen den maximal guten Fußball und die anderen wollen die Tradition.
2006 überwiegt in Leipzig das Traditionslager. Kölmel steht also mit riesigem Stadion da. 45.000 Plätze, kein Verein.
3 Jahre gehen so ins Land. In Leipzig glaubt kaum jemand noch an Kölmels Plan. Doch plötzlich, da kommt doch wieder Bewegung in die Sache.
2-3 Jahre Pause und dann haben sie sich entschieden. Da war auch selber Mateschitz immer selber dabei.
Seine Partner, Dietrich Mateschitz und Red Bull, kommen wieder auf ihn zurück.
Wir haben dann die ganze Zeit über das Projekt geredet mit Marc Ranstedt und Eilenburg und wie schaffen wir das und wie schaffen wir das.
Kölmel will jetzt weiter einen Verein für Mateschitz finden. Er will den Deal jetzt wirklich über die Bühne bringen.
Und dann wusste ich, Marc Ranstedt würde das machen.
Und so landet das UFO in Marc Ranstedt. Red Bull zieht einige Kilometer vor die Stadt Leipzig zum SSV Marc Ranstedt, wo Olaf Brosius und Oliver Saumsiegel seit Kindesbeinen an Fußball spielen. Und in der Kleinstadt, da geht es dann plötzlich ganz schnell.
Das ging dann holter die Polder, wie man so sagt.
Red Bull gibt dem Verein Geld. Und der Verein gibt Red Bull seine erste Männermannschaft. Die heißen ab sofort RB Leipzig. Trainieren und spielen aber immer noch in Marc Ranstedt. In der 5. Liga kicken bisher ausschließlich Amateure. Bankangestellte, Handwerker.
Ich habe studiert.
Oder halt Studenten.
Hab hier Taschengeld bekommen, bin dann nachmittags hergekommen, hab dann die Jugendmannschaften trainiert und hab dann abends bei der ersten Männer trainiert, hab dann mein Bier getrunken und bin nach Hause gefahren.
Das ist Robert Klaus. Damals Spieler bei Marc Ranstedt, heute ist er Profitrainer. Seit kurzem ist er Cheftrainer bei Rapid Wien. Wir treffen ihn vorm Stadion. Klaus wohnt heute noch in Leipzig und kommt stilecht auf einem Motorroller angefahren.
Schau es dir an.
Also.
Oh mein Gott, kommt da echt voll gecruised. Nein, als ob der jetzt hier rein ist.
Er kurft lässig durch das Stadion-Tor.
Ja, grüß dich.
Hi.
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 Klaus trägt kurze Jogginghose und Adidas Pullover. Der sportliche Look.
Freut mich.
2009, da ist Klaus 25, da spielt er seit 3 Jahren beim SSV Marc Ranstedt.
Wir hatten einfach eine ganz coole Truppe.
Eine coole Truppe ist die Mannschaft damals. 5. Liga, spielt oben mit, unter Amateurbedingungen. Ganz erfolgreich eigentlich, gute Stimmung.
Wir haben auch nach dem Training unten zusammengesessen, Bier getrunken.
Die Botschaft, dass Red Bull in ihren Kleinstadtverein einsteigen will, ihre Mannschaft übernehmen will, die löst unterschiedliche Gefühle aus.
Also es war, na klar, Bock, aber auch so, okay, was passiert jetzt mit uns? Oder was bedeutet das jetzt überhaupt für uns? Also gibt es uns dann weiter noch als Verein, uns als Spieler? Was passiert mit uns Spielern?
Anfang Juli 2009, da gibt es das erste Training als neue Mannschaft. Aus der ersten Männermannschaft des SSV Marc Ranstedt wird zwar RB Leipzig, aber Robert Klaus und seine Amateurkollegen bleiben Teil des Teams. Dazu holt Red Bull 5 Profis. Teilweise ehemalige Nationalspieler, überwiegend aus der 2. Liga. Doch als die in Marc Ranstedt ankommen, sind sie erstmal so ein bisschen irritiert.
Die Profis haben dann gefragt, ja, wo denn die Handtücher seien und die Badelatschen und so. Und da haben wir gesagt, ja, in unseren Taschen drin. Hier, in meiner Tasche habe ich halt mein Zeug dabei. So.
Es gibt einen Artikel aus dem Spiegel aus jener Zeit. Der Titel: Studentenfutter verleiht Flügel. Es geht um einen richtigen Skandal. Weil bei RB nun nicht mehr nur abends trainiert wird, sondern 2-mal am Tag, gehen die Spieler gemeinsam Mittagessen. Problem: Am Trainingsgelände gibt's keinen Koch, keine Kantine. In der Mittagspause geht die Mannschaft also ins Restaurant in der Leipziger Innenstadt. Weil Restaurants für die Amateure auf Dauer zu teuer sind, lädt Robert Klaus, immer noch Student, seine Kollegen in die Studi-Mensa ein. 1,50 Euro pro Essen. Studi-Rabatt. Dafür gibt's Schweinsbraten oder, für die Vegetarier, Pellkartoffeln mit Quark, zum Beispiel.
Dann bin ich halt mit den Profis dann in die Mensa, hab dann Mensa-Karte aufgeladen, hab dann für die mitbezahlt als Student. Dann hab ich dann so alle durchgeschleust. Ich kannte dann auch zwei, drei in der Mensa, weil ich ja schon lange Student war.
Die Sache fliegt auf. Medienberichten, interviewen Mensa-Mitarbeiter, die empört sind über die dreisten RB-Profis. Am Ende schmeißt die Mensa-Leitung die RB-Profis raus.
Die Mannschaft mit ihren 5 Profis und den Amateurspielern tritt im Frühsommer also zum ersten Mal im Training an. Auf YouTube findet man Videos davon. Auf dem Feld 20 Spieler in weißer Sportkleidung, die sehr bedächtig über den Platz laufen. Es ist, ehrlich gesagt, sehr unspektakulär. Aber die ZuschauerInnen wirken tatsächlich aufgeregt. Es sind Hunderte gekommen.
Das ist etwas Neues. Es ist was Interessantes. Es ist etwas, was, das war noch eine unbekannte Größe. Keiner wusste damals, wie weit geht das.
Und er war von Anfang an dabei. Enrico Hommel, Fan der ersten Stunde.
Das Schöne ist halt, wenn man halt in dieser Entwicklung mitmachen kann. Von Anfang an.
Hommel lebt damals in Leipzig und fährt zum ersten Mal nach Mackranstädt, als er in der Zeitung liest, hier soll was passieren. Er ist neugierig.
Bleiben die in der 5. Liga? Oder ist das Projekt dann irgendwann mal doch wieder gestorben, weil sie vielleicht nicht so schnell ihre Aufstiege schafft? Das weißt du ja nicht. In den Gedanken hat man ja eigentlich, also bin ich damals schon mit reingegangen. Mal gucken, schauen wir mal.
Auf den ersten Blick hat sich hier am Stadion am Bad gar nicht so viel geändert nach Red Bulls Einstieg. 11 Leute auf dem Feld tragen ihr Heimspiele aus gegen 11 andere. Meistens aus benachbarten Dörfern, manche aus Leipzig. Aber plötzlich ist das Stadion gut gefüllt. Erste Fanclubs gründen sich, der allererste, bevor es den Verein überhaupt formal gibt. Die Leute in und um Leipzig, also zumindest viele von ihnen, freuen sich.
Der erste Haufen, das waren eigentlich so, wie ich interessierte. Und daraus hat sich dann die ersten 2 Fanclubs gegründet. Der erste waren dann die LA Bulls, die Stimmungsmacher, das waren die LA Bulls dann, die dann so ein bisschen versucht haben, dann mit den 50, 60, 70 Leuten da so ein bisschen Stimmung zu machen.
Vorfreude auf Fußball. 5. Liga, klar, aber hier, das wird schnell deutlich, geht es um Hoffnung, um Aufbruch.
Kleiner Haufen. Da gibt es noch, ich glaube, noch ganz gute Bilder noch, die, ich glaube, wenn man das googelt, also ich glaube noch mit den LA Bulls Banner, frontal, ne? Naja, das war lustig. Wir fanden es lustig.
Die erste Saison in der Geschichte von RB Leipzig wird sportlich furios. Unangefochten wird die Mannschaft Erster in der Oberliga Nordost, steigt im ersten Jahr direkt auf in Liga 4. Das große Saisonfinale findet im Zentralstadion in Leipzig statt. Endlich, denkt sich Michael Kölmel.
Riesen Medienaufgebot im Zentralstadion. Da kommen 2 Teams, die mit ihrer Saison sehr zufrieden sein können. Der
Die Sympathien im Stadion sind ziemlich klar verteilt. RB ist hier im Leipziger Zentralstadion ein Underdog.
Auf jeden Fall sind mehr Anhänger in Grün-Weiß hier im Zentralstadion. Da sehen wir Sachsen-Leipzig also traditionell mit einer großen Anhängerschaft. Bei RB Leipzig, da sieht das noch ein bisschen verhaltener aus. Da haben wir ein paar hundert schon eingeschworene Fans. Zeigen wir mal.
RB Leipzig wird im nächsten Jahr seine Heimspiele im Zentralstadion austragen. Seit 2010 heißt es Red Bull Arena. Michael Kölmel hat endlich eine Verwendung für sein Stadion, wenn es auch noch nicht ganz voll ist.
Damit verabschiedet sich RB auch aus Mackranstädt, vom Stadion am Bad, da, wo alles angefangen hat. Zum Abschied gibt es dann noch eine kleine Party.
Hier damals war das Bad noch funktionsfähig, da war hier ein Zelt aufgebaut, da war ein...
Und Oliver Saumsiegel, Urmackranstädter, ist natürlich auch dabei.
Ja, wie kann man dieses Fahrzeug nennen, dieses... Wie ein Panzerwagen mit einer wahnsinnigen Musikanlage drauf. Das war ganz neckisch.
Red Bull verabschiedet sich aus Mackranstädt, wie es gekommen war. Plötzlich sind sie wieder weg.
Es war nur auf ein Jahr begrenzt. Also man wusste, man hat seinen Heimatverein, hat man nach einem Jahr wieder.
Und auch die alten Amateurspieler aus Mackranstädt, sie verlassen alle die RB-Mannschaft.
Wie viele sind dann nach 2009, 2010 noch weitergegangen?
Hier nochmal der ehemalige Spieler Robert Klaus.
Also wir Mackranstädter, keiner von uns? kein einziger von den ehemaligen Markranstädter Spielern.
Das UFO, als das RB hier in Markranstädt bezeichnet wurde, hebt wieder ab. Auf dem Weg ins benachbarte Leipzig. In Markranstädt bleibt danach irgendwie alles beim Alten. Trotz des Red Bull-Geldes.
Das Geld, was geflossen ist, ging in die Füße. Sodass nachhaltig ist nichts übrig geblieben. Alle. Stimmt nicht ganz so. Wir haben einen Rasenmäher haben wir gekauft von RB-Geld. Den haben wir auch noch.
Jetzt kann es also richtig losgehen. RB spielt in Leipzig im Zentralstadion, vierte Liga. Nur einen Schritt vom Profifußball entfernt. Nur ein Aufstieg von Liga 3. Neue Spieler, neuer Trainer, die sollen den Aufstieg schnell möglich machen. Doch dann passiert nichts. RB verpasst gleich zweimal den Aufstieg aus der vierten Liga.
Raus hier. Thomas Oral flüchtet in die Katakomben. Im Rücken die Buhrufe der Fans und auf dem Rasen Fragmente einer Mannschaft.
Die Konkurrenten, Heilprofis. Halberstadt, Meuselwitz, Energie Cottbus, zweite Mannschaft.
Die Fans haben die Nase voll. Sie skandieren Oral raus.
Der Traum, der scheint schneller vorbei zu sein als gedacht.
Das Saisonziel hieß Aufstieg und daran, so Oral, glaubt selbst er nicht mehr.
Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz ist unzufrieden. So richtig. Und entscheidet im Sommer 2012, RB, sein Fußballunternehmen, braucht den besten Mann, den er bekommen kann. Mateschitz steigt in seinen Hubschrauber. Sein Büro hat er unter anderem in einem überdimensionierten Flugzeughangar am Rande Salzburgs. Er fliegt selbst nach Backnang, eine Kleinstadt bei Stuttgart. Dort will er einen Mann treffen, den viele den Professor nennen, weil er so schlau über Fußball sprechen kann. Ralf Rangnick.
Ralf Rangnick, seit Jahren reden wir nun schon über Viererketten und Raumdeckung. Man hat so das Gefühl, es ist fast Ehrfurcht da, wenn man über dieses System redet.
Jahre zuvor hat das ZDF Rangnick ins aktuelle Sportstudio eingeladen. 1998. Rangnick gilt als sowas wie ein Fußballrevolutionär. Damals schon.
Es gibt viele Leute bei uns zu Hause, die uns zuschauen, die sagen, wir verstehen immer noch gar nicht genau, worum es geht. Können Sie es mal kurz beschreiben?
Bläuliches Licht, in Neonschriftzug, das aktuelle Sportstudio an der Wand. Und im schwarzen Anzug, schwarzem Hemd, ziemlich pastoral, Ralf Rangnick vor einer Taktiktafel. 11 gelbe, 11 rote Magnete. Dazu ein Magnetball.
So, und jetzt kommt das Phänomen Viererkette, was ich gerade gesagt habe.
Rangnicks TV-Lehrstunde dauert knapp 5 Minuten. Die füllt er fast vollständig mit taktischen Erklärungen. Nervös fällt ihm zwischendurch ein Magnet runter.
Upsala.
Ist der Ball aus dem Spiel?
Der Ball ist aus dem Spiel, ja.
Ja.
Sollte nicht passieren.
Ja.
So, gut. Dann.
Der Auftritt bringt ihm den Spitznamen Professor bei, weil er damals tatsächlich so ganz anders über Fußball spricht. Nicht über Grasfressen und Kampfschweine, sondern über Ketten, die sich verschieben, Grundordnungen.
Das heißt, der Spieler ist nicht so interessant, sondern man deckt immer ballorientiert. Absolut, richtig?
Korrekt, korrekt.
Ist richtig zusammengefasst.
Haben Sie noch Kapazitäten?
Rangnick ist eine ziemliche Nummer im europäischen Fußball. Hat einige prominente Vereine trainiert, hat Mannschaften zum Durchmarsch verholfen. Von der dritten bis in die Bundesliga. Er ist Mateschitz' Traumkandidat.
Er hat dann gesagt, okay, können losfliegen, Landeerlaubnis liegt in 10 Minuten vor. Und dann haben wir uns tatsächlich, glaube ich, eine Stunde später oder 1,5 Stunden später dort draußen dann getroffen.
Das ist er, Ralf Rangnick, hier in einer NDR-Doku über ihn selbst. Rangnick also empfängt Mateschitz.
Und Mateschitz hat eine Frage für den Professor mitgebracht.
Warum läuft es bei uns eigentlich im Fußball nicht so wie in anderen Sportarten, wie zum Beispiel in der Formel 1?
Und Rangnick hat eine Antwort parat.
Ich habe ihm dann gesagt, naja, also wenn Sie mich fragen, ich würde eigentlich fast alles anders machen, wenn ich verantwortlich wäre. Ich würde eben aufhören, ja, Spieler zu holen, die ihren letzten Profivertrag unterschreiben, sondern eher welche, die ihren ersten oder zweiten unterschreiben. Ich würde vor allem Synergien versuchen zu schaffen zwischen beiden Clubs, die es damals auch nicht gab.
Mateschitz ist begeistert von Rangnick, bietet ihm einen Job an. Director of Soccer. Verantwortlich für RB Salzburg und RB Leipzig.
Hab dann gesagt, lassen Sie mich da mal eine Nacht drüber schlafen.
Rangnick schlägt am nächsten Tag ein. Er nimmt den Job an. Rangnick arbeitet seit Jahren an einer Idee, wie er Fußball spielen lassen will. Und bei RB, da findet er plötzlich einen Club, bei dem gerade erst alles im Entstehen ist. ein weißes Blatt Papier, die Möglichkeit, von Grund auf etwas aufzubauen. Aber auch großen Druck. Im Umfeld von RB brodelt es. Es heißt, schafft Rangnick in diesem Jahr nicht den Aufstieg, könnte es das Ende bedeuten für RB Leipzig.
Rangnick holt junge Spieler, schafft eine Spielidee, eine bestimmte Art, wie bei RB Fußball gespielt wird. Und was soll man sagen? Die erste Saison von Ralf Rangnick läuft super. 4 Spieltage vor Schluss steht RB als Erster fest. Das reicht aber nicht für den ersehnten Aufstieg. RB muss noch gegen den Ersten der Regionalliga West antreten, gegen Sportfreunde Lotte. 2 Spiele, ein Hin- und ein Rückspiel. Der Sieger steigt auf, der andere bleibt in der Regionalliga. Das Hinspiel in Leipzig, 30.000 ZuschauerInnen, Leipzig gewinnt 2:0, easy. Doch dann das Rückspiel, in Lotte. Die Sportfreunde gleichen das 2:0 aus dem Hinspiel aus. Es steht 2:2. Und plötzlich wird es richtig eng. RB, der Liga Krösus, steht zum dritten Mal kurz davor, wieder nicht aufzusteigen.
Lotte steht kurz vor der Sensation. Es gibt Verlängerung, Leipzig besser, abgezockter, abgefälschter Ball von Villers, 2:1.
Tobias Villers, Verteidiger bei Lotte, trifft mit einem Eigentor für Leipzig, 2:1. Und dann, in der 110. Minute, Elfmeter für RB, verwandelt. Jetzt kann nichts mehr passieren. Leipzig ist aufgestiegen und endlich im Profifußball angekommen. Ralf Rangnick springt nach dem Abpfiff aufs Spielfeld. Umarmt als einen der Ersten, Lotte-Spieler Tobias Villers. Den Unglücksraben, der mit seinem Eigentor in der 95. Minute RB den Weg ebnet. Villers wird nur einige Tage später als Neuzugang in Leipzig vorgestellt. Noch auf dem Feld soll Ralf Rangnick ihm einen Vertrag angeboten haben. Neben Villers kauft Rangnick noch etwas in Lotte. Die Tore. Das wortwörtliche Tor zum Profifußball soll irgendwann mal ins RB-Museum. Das es bis heute nicht gibt. Aber irgendwann, findet Rangnick, muss man ja anfangen. Mit den Traditionen und den Geschichten.
Es ist 2013 und RB Leipzig ist in der dritten Liga angekommen. Michael Kölmel, dem das Stadion in Leipzig bis dahin gehört, hat jetzt endlich einen Mieter mit Ambition. Mit Ralf Rangnick ist jemand für die Geschicke des Clubs verantwortlich, der große Pläne hat. Und unbestritten einen großen Sachverstand. In den nächsten Jahren wird er den Fußballclub nach seinen Ideen aufbauen und damit ein Vorbild schaffen für Fußballvereine weltweit.
Und das bei einem Verein, den es ja eigentlich erst seit 2009 gibt, ist schon etwas Besonderes. Hat es vorher noch nicht gegeben und ich glaube, dass es das auch in den nächsten 100 Jahren eher unwahrscheinlich ist, dass sich sowas nochmal wiederholt.
Nicht überall sind alle so begeistert von der Wiederauferstehung des Leipziger Fußballs. Von dem attraktiven Fußball, von den Red Bull-Millionen. RB-Fans werden überall in Deutschland attackiert. RB, so sehen das viele gegnerische Fans, ist ein Eindringling, ein Plastikclub, der Teufel. Und egal, wo RB Halt macht, es gibt Ärger. Mal weniger, meistens mehr. Leipzig-Fans und Verantwortliche beruhigen sich damals selbst. Ach naja, irgendwann gehören wir halt einfach dazu. Der Hass, eher eine Kinderkrankheit.
Jetzt hat keiner damit gerechnet so richtig. Wie groß ist der Hass?
Die Gegenwehr, die Proteste, die werden RB begleiten. Bis heute.
Wir haben in der Bundesliga einen Feind gegen uns alle. Deswegen heißt dieser Song Jadi, 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 oh, RB, Hurensöhne. Jadi, 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 oh, RB.
Und wenn man Fans und Expertinnen überall in Deutschland fragt, aus guten Gründen.
Also Leipzig steht halt einfach für diese Kommerzialisierung im Fußball.
Es macht mich so wütend, dass niemand in dieser Fußballwelt, Fußballfamilie, vorher darüber nachgedacht hat, dass man vielleicht diese Lücke schließen muss, damit sie nicht von einem Konzern geschlossen wird.
Nächste Folge, Rasenball.
Rasenball ist eine Produktion von Andan und MDR. Hosts sind Patrick Stegemann und ich, Katharina Reckers. Autor dieser Folge Patrick Stegemann. Story Editor Keschrop Beros. Producer Syren Musial und Serafin Dinges. Redaktion Lorenzo Gavarini, Luisa Jor und Lisa Konzelmann. Technische Produktion und Sounddesign Yannick Werner. Musik Tim Schwerter mit Schlagzeug von Flo König. Herstellungsleitung Andan, Cinzia Friedländer. Executive Producer Keshra Beros und Patrick Stegemann. Projektleitung MDR Olivia Gattermann. Redaktionelle Unterstützung MDR Sport im Osten. Distribution MDR Katja Arnold. Produktionsleitung MDR Steffen Thier.
Danke an alle Gesprächspartnerinnen, auch jene, die nicht im Podcast zu hören sind. Dank gilt auch den Kollegen vom NDR, die uns das Interview mit Ralf Rangnick zur Verfügung gestellt haben. Einen ganzen Film über ihn könnt ihr in der ARD-Mediathek gucken.